die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 613. Episode der Hörmupfel vom 7. August 2026. Heute erzähle ich euch von Wallenstein, von einem kuriosen Smoothie-Automaten und von Urlaubsplanungen. Danke, dass ihr diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl kostenlos abonniert und diese Episode runtergeladen habt. Viel Spaß beim Hören! Wir waren bei Wallenstein in Memmingen und davon möchte ich euch heute erzählen. Alle 4 Jahre finden in Memmingen im Unterallgäu die historischen Festspiele Wallensteins statt. Das ist ein großes Historienfest, bei dem über 4000 Bürgerinnen und Bürger die Stadtgeschichte aus dem Jahr 1630 nachspielen. Damals machte der böhmische Feldherr Wallenstein in Memmingen Halt. Mit historischen Gewändern, beeindruckenden Kulissen und mit viel Liebe zum Detail wird diese Zeit dann in dieser einen Woche wieder lebendig. Für Besucher gibt es die ganze Woche über jede Menge zu erleben. Reiterspiele zum Beispiel, große Umzüge, ein lebendiges Heerlager und einen historischen Handwerkermarkt. Und überall in der Altstadt gibt es dann etwas zu entdecken. Und genau das macht den besonderen Reiz dieses Festes aus. In der ganzen Innenstadt sind die Lager der verschiedenen Themengruppen verteilt. Da sind zum Beispiel die Musketiere, die Pikeniere, die Gaukler, die Marketender, also die Marktleute, die Spielleute, der Adel und viele, viele weitere Gruppen. Und überall gibt es dann in der Stadt Vorführungen, Aufführungen und Mitmachangebote. Übrigens, die Wallensteinwoche, die ist nicht ganz unumstritten. Wallensteins Aufenthalt in Memmingen war für die Menschen damals nämlich eine große Belastung. Tausende Soldaten mussten ja irgendwie versorgt werden, die Bevölkerung litt dann unter den Folgen des 30-jährigen Krieges und gleichzeitig blieb der Stadt dann aber keine andere Möglichkeit, als diese Soldaten zu versorgen. Und wenn sie das nicht taten, wurden sie dann auch, waren sie auch von großen Plünderungen nicht verschont. Und das ist sozusagen ein historischer Widerspruch in sich. Also einerseits lässt man den Wallenstein hochleben und andererseits hat man dann doch sehr darunter damals gelitten. Und genau deshalb möchten die Veranstalter die Wallensteinwoche heutzutage offiziell nicht als Heldenverehrung verstehen, sondern als lebendige Erinnerung an eine prägende Zeit der Stadtgeschichte. Und im Mittelpunkt sollen deshalb nicht der Kriegsruhm oder der Feldherr an sich stehen, sondern das Leben der Menschen, die diese Zeit erlebt haben. Ich persönlich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass das so gut rübergebracht wurde. Es ist schon verdammt viel Flausch auf dem Gelände und wenn man drüber läuft, möchte man am liebsten Teil dieser Gemeinschaft und Teil dieser Zeit sein, aber damit verherrlicht man den 30-jährigen Krieg natürlich sehr. Immerhin starben damals geschätzt so 4,5 bis 8 Millionen Menschen. Nicht nur in den Schlachten, sondern auch durch Hungersnöte, durch Seuchen wie die Pest und Typhus, sowie durch die Folgen von, wie gesagt, Plünderungen, Vertreibung und Gewalt am Volk. Aber wie gesagt, das merkt man auf dem Gelände nicht und ich finde auch, dass man das auch gar nicht unbedingt muss. Also für mich ist das ein reines Spiel und man sollte es auch nicht anders sehen wollen. Und deshalb sollen sich die Veranstalter auch nicht rechtfertigen müssen, finde ich persönlich. Wir haben die Zeit und den Bummel über das Gelände jedenfalls sehr genossen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir dort waren. 3 Stunden, 4 Stunden, würde ich schon behaupten, ja. Aber wir haben viel gesehen dabei und auch viel gegessen, denn das kulinarische Angebot dort ist auch riesig. Wir haben zum Beispiel so eine Feuerlunte, hieß die, glaube ich, gegessen. Das war eine lange, scharfe Wurst mit Kraut und Joghurtsoße in einem langen Baguette. Dann gab es so eine Art Dinnede, also so, was ja auf so einem Mittelalterfest überhaupt nicht fehlen darf. Das war dann so ein Fladenbrot, so ein pizzaähnliches Fladenbrot mit Schmand, Lauch und Speck. Schmalzbrote gab es natürlich auch, Crepe, Wildschweinwurst, Kartoffelchips, mit Schokolade überzogenes Obst, also Bananen und Erdbeeren. Es gab Kehlspatzen, Langosch und was weiß ich noch alles. Und wir haben uns dann immer eines dieser Gerichte gekauft und dann geteilt. Und so hatten wir von jedem eine kleine Portion. Die Preise waren dann auch völlig in Ordnung. Ich war schon auf einigen solcher Veranstaltungen, aber ja, da bin ich wesentlich mehr Geld losgeworden als dort bei Wallenstein. Es gab auch sehr viele Stände, wo Dinge nach alter Art angefertigt wurden. So war ein Schuster da, der Schuhe aus Leder hergestellt hat. Ein anderer hat Filzhüte hergestellt. Es gab Maurer, die vor Ort einen Rundbogen hochgezogen haben, was ich wahnsinnig interessant gefunden habe. Es gab Buchdrucker und Buchbinder und an einem Stand konnten die Besucher selbst Kerzen herstellen. Dann gab es noch einen Marktbereich, wo man Keramikkrüge, Gewürze, getrocknete Früchte und Liköre kaufen konnte. Dort habe ich dann auch ein Zelt gesehen, in der eine Kartenlegerin saß. Da musste ich dann doch sehr grinsen. Und gleich daneben war dann ein Glücksrad, wo man allerdings 10 Euro für dreimal drehen zahlen musste. Und das fand ich beim Vorbeigehen schon ziemlich happig. Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob es im Gegenzug sehr wertige Gewinne gegeben hätte. Ja, und dann gab es, wie gesagt, auch noch das Lagerleben. Das sind abgesperrte Bereiche, in denen die Mitwirkenden unter sich sind und so ein bisschen wie die Tiere im Zoo dabei beobachtet werden können, wie sie da, ja, keine Ahnung, auf Strohsäcken rumliegen und ihre Bierkrüge in den Händen halten. Im besten Fall. Im besten Fall die Bierkrüge, wenn es blöd läuft, auch nur die Smartphones. Das hat dann übrigens eine Mitwirkende kritisiert, die ich dann später in der Eisdiele neben uns sitzend hatte. Sie meinte, dass sie es gerade noch so verstehen kann, wenn man Leinenhemden mit Plastikknöpfen trägt, weil man eben nicht so dermaßen aufs Detail achtet. Sie wäre allerdings aber dafür, dass im Lager ein Handyverbot herrschen soll. Sie würde es nämlich völlig daneben finden, dass viele mit einem Handy in der Hand dort sitzen und rumdatteln. Und darauf könne man ja durchaus, ihrer Meinung nach, auch mal eine Woche verzichten. Naja, irgendwie hat sie ja auch wirklich recht. Also das Handy muss jetzt nicht unbedingt sein, wobei ich auch gestutzt habe, wenn jemand eine moderne Brille auf der Nase sitzen hatte. Das passte auch nicht irgendwie dazu. Ja, abends finden dann auch im Lager, Lager- und Reiterspiele statt, Theater oder der Tanz auf dem Kopfsteinpflaster mit Fackelzug. Diese Veranstaltungen kosten allerdings Eintritt. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einer solcher Veranstaltungen beizuwohnen. Ich nehme es mir jedes Mal vor und dann, ja, dann ist Wallenstein so plötzlich da, dass ich dann vergessen habe, mich um Karten zu kümmern. Aber gut, in 4 Jahren gibt es wieder Wallenstein-Festspiele in Memmingen und dann, also 2030, findet sogar ein ganz besonderes Jubiläum statt. Dann ist es 400 Jahre her, dass Wallenstein in Memmingen war. Und ja, ich bin mal gespannt, ob die Veranstalter dann noch einmal eine Schippe drauflegen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was man da noch besser machen soll. Das Ganze ist schon ein Riesenspektakel. Der Besuch des Lagerlebens ist dann übrigens kostenlos, was ich dann auch wirklich super finde. Dann geht man doch, wenn man in der Nähe wohnt, öfter dorthin und trinkt dann ein Bierchen oder ja, gönnt sich eine Bratwurst mehr als sonst. Als dann nämlich, wenn man Eintritt bezahlen müsste. Und wenn dann eine 5-köpfige Familie dorthin geht und muss da für 5 Köpfe Eintritt bezahlen, da denke ich mir, die würden dann auch nur einmal hinkommen, anstatt mehrmals. Ja, im Anschluss an unseren Bummel übers Gelände sind wir dann noch zu einer Eisdiele gelaufen, um etwas Erfrischendes zu uns zu nehmen. Ich habe dann einen Eiskaffee getrunken und mein Herzallerliebster hatte etwas ganz Raffiniertes. Das nannte sich Copper Tiramisu und bestand aus mehreren Schichten diverser Dinge. Also ganz unten war zum Beispiel Kaffeesirup, dann kam cremiges Milcheis, dann eine Schicht Mascarpone, dann glaube ich Sahne und obendrauf Kakaopulver sowie ein paar dieser Amaretto-Kekse, wenn ich mich richtig erinnere. Und alles in allem war es ziemlich lecker. Es war allerdings sehr süß und wenn es nicht so süß gewesen wäre, würde ich es, glaube ich, nächstes Mal auch bestellen. Aber es war schon sehr mächtig mit diesem Mascarpone und ja, mein Herzallerliebster trinkt nach einem Eisbecher auch gerne mal einen Milchshake hinterher, aber der Becher, der war so mächtig, dass der bestimmt nicht mehr reingepasst hätte, der Milchshake. Ja, aber wir konnten es dann auch nicht ausprobieren, denn es zog eine Regenwand über Memmingen auf und so lief mein Herzallerliebster dann los, um das Auto zu holen, während ich dann versuchte, die Bedienung ganz schnell zum Abkassieren zu rufen. Und wir haben es dann gerade so noch trocken ins Auto geschafft. Wir fuhren dann aber noch zum Rewe in Memmingen. Der wird von einem Mann geführt, der immer gerne diverse Spielereien ausprobiert. Zum Beispiel hat er einen fahrenden Roboter im Laden, den man fragen kann, wo zum Beispiel die berühmte Hefe steht. Und der Roboter fährt dann vor einem her und bringt einen dann zum richtigen Regal, wo die Hefe liegt. Und es gibt auch eine Maschine, die die Reife von Avocados prüft. Da kann man dann seine Avocado dranhalten, die man kaufen möchte, und der Automat sagt einem dann den Reifegrad dieser Frucht. Es gibt dann auch eine Ananas-Schälmaschine und seit neuestem einen Smoothie-Maker. Und den wollte ich mal unbedingt ausprobieren. Ja, und das ging so. Da nimmt man also aus einem Gefrierschrank einen Becher mit gefrorenen Fruchtstückchen und speziellen Geschmacksperlen, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Man zieht den Plastikdeckel des Bechers dann ab, stellt den Becher in eine Box, schließt die Tür dieser Box und dann fährt da so ein Mixer in den Becher und schreddert das Ganze und mixt den Inhalt auf. Wir haben die Sorte Pina Colada gewählt. Deshalb waren in dem Becher gefrorene Ananasstücke und Kokosperlen. Das Ganze war dann nach dem Schreddern sehr zähflüssig und leider hatten sich diese Kokosperlen nicht richtig aufgelöst. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb das Ganze nicht so süß war, wie ich es mir erhofft hatte. Ich weiß es nicht. Aber es wäre dann vermutlich noch zähflüssiger geworden, wenn sich diese Perlen dann auch noch komplett aufgelöst hätten. Und es war schon sehr zähflüssig und ging kaum durch den Strohhalm durch. Und ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass es a. süßer gewesen wäre und b. auch etwas dünner. Das Ganze hat dann 3,99 € gekostet und war den Spaß absolut wert. Vielleicht würde ich das nächste Mal die Geschmacksrichtung Banane ausprobieren, die es dort auch gab. Aber ich würde es nur aus reiner Neugierde versuchen. Ansonsten bräuchte ich so ein Smoothie nicht noch einmal. Als Erweiterung könnte der Markt auch sowas wie Matcha-Eis-Latte oder so anbieten. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe ein kurzes Reel auf Instagram eingestellt. Das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, mal anschauen. Mein Kanal findet ihr auf meinem Blog, also die Verlinkung dazu. Aber wenn ihr nach Hörmupfel sucht, werdet ihr schon auf Instagram fündig werden. Ja, dann gibt's Neuigkeiten zu unserem abgefahrenen linken Wohnwagenreifen. Wir hatten ja einen regulären TÜV- und Gasprüfungstermin und haben dabei auch unser Problem mit dem abgefahrenen Reifen angesprochen, von dem ich euch in der letzten Episode erzählt habe. Und dabei kam dann heraus, dass die Achse des Wohnwagens tatsächlich verzogen ist und repariert werden muss. Das kann unsere Werkstatt aber nicht machen, sodass wir uns dann an die Firma Alco direkt wenden mussten. Und diese Firma sitzt in Günzburg, gleich neben dem Legoland, das von uns rund 120 Kilometer entfernt ist. Mein Herzallerliebster hat dann die Information bekommen, dass wir das Fahrzeug nach Günzburg bringen müssen und es dort repariert werden kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Achse dann komplett abmontiert und in einer Maschine wieder gerade gedrückt oder gezogen. Jedenfalls ist das an sich kein Problem und sollte irgendwas um die 500 € kosten. Das ist jetzt natürlich ziemlich ärgerlich. 500 € sind 500 € und das hätten wir uns gerne gespart. Aber wir müssen es jetzt natürlich reparieren lassen, weil wir uns sonst den nächsten Reifen, auch wieder in kürzester Zeit abfahren werden, was ja auch irgendwann ins Geld geht. Und weil wir das Fahrzeug mit diesem Problem auch nicht verkaufen können, müssen wir es auf jeden Fall machen. Ich hatte noch kurz überlegt, ob wir ihn auf einen Campingplatz am Bodensee stellen sollen und ihn dann als Dauercamper nutzen sollen. Aber erstens bekommt man nicht so leicht einen Dauerstellplatz, vor allem nicht am Bodensee. Und zweitens steht der Wohnwagen noch viel zu gut da, um als Dauercamper sein Dasein zu fristen. Und drittens sind wir auch überhaupt nicht dazu geeignet, denke ich mal, Dauercamper zu werden. Also ich glaube, da fühle ich mich noch ein bisschen zu jung. Ja, jetzt werden wir den Wohnwagen also entweder reparieren lassen oder, und jetzt kommt's, gleich in diesem Zuge auflasten lassen. Als wir den Wohnwagen nämlich damals gekauft hatten, war es so, dass wir ihn von Haus aus schon mal ganz toll gefunden haben. Also wir haben sofort gesagt, ja, das ist das Fahrzeug, das wir haben wollen. Er war fast perfekt. Es fehlte aber nur noch eine Sache zu unserem Glück, nämlich die geringe Zuladung. Und wir kommen also immer sehr schnell an unsere Grenzen, so dass so Extras wie das Mitnehmen eines Cookies oder eines eventuellen Scooters zusätzlich zu den Pedelecs nicht in Frage kommt. Das würde nicht gehen. Und im Rahmen dieser Reparatur könnten wir jetzt das Fahrzeug mit einer neuen Achse auflasten lassen, so dass wir zukünftig mehr reinladen können. Allerdings hat das damals, als wir den Wohnwagen vor 12 Jahren gekauft haben, bereits 2.500 Euro gekostet. Und das wird, nehme ich mal an, mittlerweile nicht billiger geworden sein, sondern ja, wahrscheinlich wesentlich teurer. Und die Dame von Alco, die konnte uns noch keinen genauen Preis nennen, weil wir erst mit Detlefs Kontakt aufnehmen müssen, um zu erfragen, welche zulässigen Werte auf das Fahrzeug eingetragen sind. Das geht nämlich vom Hersteller aus. Der hat damals, also Detlefs hat damals beim Bau eingetragen, welche Gesamtgewichte bei dem Fahrzeug möglich sind. Und davon ist jetzt abhängig, wie viel wir auflasten können. Da gibt es dann verschiedene Stufen. Und je nachdem, wie viel wir da auflasten wollen, kann es schnell zwischen 2.500 und 6.000 Euro kosten. Aber ich glaube, wir sind bereits bei 2.500 Euro raus. Wenn ich vor der Entscheidung stehe, 500 Euro für eine Reparatur oder 2.500 Euro für eine Auflastung zu zahlen, die wir bis jetzt auch nicht unbedingt gebraucht haben und die reiner Luxus wäre und die beim Verkauf des Fahrzeugs auch keinen höheren Verkaufspreis erzielt, dann ist die Entscheidung vermutlich schnell gefällt. Wir werden jetzt aber trotzdem erstmal Kontakt mit Detlefs aufnehmen und uns das dann noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht hat Detlefs ja auch noch eine andere Idee und kann uns da irgendeinen anderen Tipp geben oder erzählt uns vielleicht, dass sie das auch machen würden und wir gar nicht bis nach Günzburg fahren müssen oder ja, ich weiß es nicht. Werden wir sehen und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Gut, dann habe ich noch das Thema Urlaubsplanungen mitgebracht. Eigentlich rede ich nicht von ungelegten Eiern, aber in dem Fall brauche ich nämlich eure Mithilfe und deshalb lege ich meine Planungen mal hier vor euch auf den Tisch. Wir haben im Herbst noch einmal 2 Wochen Urlaub, die wir mit dem Wohnwagen verbringen wollen. Es war geplant, dass wir wieder einmal nach Berlin fahren wollen. Berlin ist ja immer eine Reise wert und ich habe inzwischen schon wieder so viele Pins auf meiner Google Maps Karte, dass wir sicherlich eine ganze Woche füllen könnten. Und auf dem Rückweg könnten wir wieder im Harz stoppen, um zu wandern. Allerdings hatte mein Herzallerliebster dieses Jahr mal angedacht, dass er mal in die Schweiz möchte. Das hätten wir auch schon beinahe mit dem Wohnmobil gemacht, aber weil das Freistehen mit dem Wohnmobil in der Schweiz nicht erlaubt ist, hatten wir uns damals dagegen entschieden, als wir das Wohnmobil gemietet hatten. Aber mit dem Wohnwagen könnten wir ja jetzt durchaus in die Schweiz fahren und dort dann natürlich auf dem Campingplatz stehen und von dort aus Ausflüge machen. Ich habe auch schon ein paar Pins auf Google Maps in der Schweiz verteilt. Ein paar davon befinden sich in der Nähe des Brienzer Sees. Das sind zum Beispiel die St. Beatus Höhlen, der First Cliff Walk, die Giesbach Standseilbahn, die Brienz Rothornbahn, die Aare Schlucht und die Gelmer Bahn. Das sind alles spektakuläre Insta-Hotspots, die ich irgendwann einmal in einem Reel auf Instagram gesehen habe. Und diese Highlights möchte ich mir unbedingt anschauen. Die werden zwar nicht ganz billig sein, ja, geradezu exklusiv nehme ich mal an, aber ich würde sie trotzdem gerne einmal machen und sie mir gönnen. Und im Gegenzug würden wir dann halt nicht in Restaurants einkehren, weil das ist sowieso für uns Deutschen unbezahlbar da in der Schweiz, sondern uns stattdessen selbst versorgen. Ja, diese Aktivitäten füllen allerdings keine 2 Wochen und die Frage ist dann, ob es noch mehr von diesen Aktivitäten in der Schweiz gibt, die man unbedingt mal gesehen, gelaufen, gefahren sein muss oder ob wir danach noch weiterfahren, zum Beispiel an den Genfer See, da sowieso hin oder rüber nach Italien am besten, wo es noch günstiger ist als in der Schweiz, zum Beispiel an den Lago Maggiore, da waren wir auch schon sehr lange nicht mehr und ja, wenn unter meinen Hörern dann jemand zum Beispiel Tipps zu meinen Überlegungen hat oder noch ein paar Sehenswürdigkeiten, die ähnlich spektakulär sind wie die, die ich euch genannt habe, da würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir die mitteilen würdet. Ja, wenn wir schon eine Vignette für das Auto und den Wohnwagen haben, wir brauchen ja 2 Stück, dann würden wir doch lieber gerne die ganze Zeit in der Schweiz sein und dort unseren kompletten Urlaub verbringen und nicht unbedingt nach Italien rüberfahren, sondern das dann auch ausnutzen, damit sich der Preis für die Vignette relativiert. Also wie gesagt, wenn ihr schon mal einen Schweiz Urlaub gemacht habt, ich weiß auch, dass es Schweizer Hörer gibt, wenn ihr da irgendwelche Ideen noch habt, wo man dann noch Unternehmungen machen könnte, wir würden maximal 2 Campingplätze ansteuern, also nur einmal umziehen und dann eben sternförmig zu den einzelnen Destinationen hinfahren, zu den einzelnen Highlights, die wir da machen würden. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und warte auf eure Kommentare. Macht's gut, Servus!